Ich möchte beten. Großer allmächtiger Gott, wir können dich gar nicht genug loben. Und so danken wir dir auch jetzt, dass du uns ganz gewiss beistehen mögest zu dem Thema, das uns beschäftigen wird. Denn ohne dich kann nichts zustande kommen und können wir auch gar nichts erkennen. Und so bitten wir dich, eröffne uns dein Wort jetzt auch wieder über das, was du in der frühen Zeit getan hast und wie du es uns mitgeteilt hast. Hilf uns zu Weisheit und zu Durchblick. Amen. Liebe Geschwister, wir haben heute das Thema die Flut und Babel und die Folgen. Wenn wir nach vollendeter Schöpfung in der Frühgeschichte der Welt weitergehen, dann registrieren wir drei große Gerichtshandlungen Gottes. Den Fall, die Flut und Babel. Der Fall ist überwiegend heilsgeschichtlich und theologisch hier schon behandelt worden. Und wir betrachten heute den historischen Verlauf der Flut und von Babel und ihrer materiellen Folgen und müssen dabei auch etwas die naturwissenschaftlichen Konsequenzen des Falles mit einbeziehen, weil sie über alle Zeiten bis ans Ende dieser Welt nachwirken. In Römer 8,20 lesen wir, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Ein Physiker und Astronom schreibt in Faktum, Norbert Peiler, für das Geheimnis der Schöpfung fehlt uns die Sprache. Wenn wir den Bericht der Genesis ernst nehmen, liegt zwischen der Schöpfung und unseren heutigen Beobachtungen ein einschneidendes Ereignis, der Sündenfall. Durch ihn trat erstmals das Element des Zerfalls, des Todes in die Welt. Das würde heißen, dass wir heute mit einer anderen Physik umgehen, als sie damals vorlag. Jedenfalls kannte die Physik der Schöpfung nicht das Element der Entropie, darauf kommen wir gleich noch, das Streben nach dem höchsten Grad der Unordnung. Soweit Peiler. Er sagt sinngemäß, seit 1. Mose 3 gelten geänderte Naturgesetze. Was sind Naturgesetze? Ich gebe Ihnen eine Definition von Horst W. Beck. Naturgesetze sind statistische Feststellungen über verobjektivierbar Erscheinendes. Ich lese es nochmal. Statistische Feststellungen über verobjektivierbar Erscheinendes. Das klingt kompliziert, ist an sich was ganz Einfaches. Etwas, was man immer wiederholen kann, immer wieder beobachten kann, was sich packen lässt, was sich sehen lässt, was sich registrieren lässt und was immer wieder genauso abläuft. Das können wir in Naturgesetze fassen. Die Fallgesetze zum Beispiel. Wenn ich das hier loslasse, dann wird keiner bezweifeln, dass es runterfällt. Das ist Erfahrung, ein Erfahrungssatz und immer wiederholbar. Oder die Gasgesetze, wenn wir mit der Handpumpe unseren Fahrradreifen aufpumpen, dann wird entsprechend Gas zusammengedrückt, Luft, und entspannt sich wieder teilweise in dem Reifen. Aber die Menge des Gases und das Volumen und der Druck stehen in einem konstanten Verhältnis zueinander. Das sind die Gasgesetze, die da wirken. Oder wenn wir zum Beispiel den Erhaltungssatz der Materie in Anspruch nehmen, wir gehen einkaufen und wenn wir das nach Hause tragen, dann setzen wir voraus, dass das noch in der Tasche ist, was wir gekauft haben. Es kann nicht von selber verschwinden, kann auch nicht von selber mehr werden. Also der Erhaltungssatz der Materie und so weiter. Und das formulieren wir als Naturgesetze. Naturwissenschaftler verschiedener Fachrichtungen haben jetzt eine besondere Denkungsweise entwickelt. Ich habe es gestern schon mal kurz erzählt. Die biblischen Texte, das heißt der ganze Verlauf der biblischen Geschichte, wird als Deutungsrahmen genommen, in dem man versucht, wissenschaftliche Daten einzuordnen. Zur Unterscheidung zum Beispiel getrennter Organisationsstufen von Lebewesen oder zum Verstehen geologischer Befunde. Dabei werden die Naturgesetze als gültig angenommen. Es ist strittig und nicht einheitliche Meinung, ob jetzt die Naturgesetze sich geändert haben seit dem Fall oder nicht. Das ist noch eine ganz offene Diskussion. Das ist auch sehr schwer zu Ende zu denken. Aber es ist unentbehrliche Voraussetzung für unser Leben, dass die Naturgesetze, wie wir sie heute formulieren, auch tatsächlich gelten, heute und morgen. Wenn Sie sich auf Ihren Stuhl setzen, dann vertrauen Sie darauf, dass der, der den Stuhl ursprünglich gemacht hat, die Festigkeit der Verschweißung, die Festigkeit der Rohre und so weiter, alles richtig angesetzt hat und dass es heute noch gilt. Sonst setzen Sie sich daneben, sitzen am Boden. Und so weiter. Nicht? Wir müssen also darauf vertrauen, dass das, was wir einmal gelernt haben, was wir in der Beobachtung registrieren, auch heute und morgen und laufend gilt. Aber mit dieser Einschränkung jetzt, wie es vor dem Fall war, das wissen wir nicht. In Deutschland, ich habe es schon genannt, die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, da unten liegen noch einige Schriften, betreibt diese Forschung, wie gesagt, das Wort der Bibel wird zuerst einmal als gültig vorausgesetzt, als Rahmenvorstellung und dann wird versucht, unser Wissen damit zu vergleichen und einzuordnen. Gottes Schöpfungshandeln selber lässt sich naturwissenschaftlich in keiner Weise deuten. Die Bibel ist auch niemals ein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Denn die wichtigsten Inhalte sind ewiger, geistlicher Natur und spiegeln sich in geschichtlichen, materiellen Vorgängen. Wir sagten es gestern schon. Was im Moment uns beschäftigt, hier, heute und gestern, das sind Abschattungen, das sind Spiegelungen, Abbildungen von in Wirklichkeit geistlichen, ewigen Wahrheiten. Zum Beispiel Lichtdunkelheit, das Wasser. Das Wasser ist ein Thema für sich, ist ein mächtiges Thema. Übrigens bedenken Sie doch, das Wasser hat, oder umgekehrt, Gott hat sich mit dem Wasser in den 6 aktiven Schöpfungstagen über 2 Tage lang beschäftigt. Da sehen Sie, welche Bedeutung das Wasser in der Schöpfung hat. Ganz am Anfang war es, dann hat er es getrennt am 2. Tag, am 3. Tag hat er das Land herausgeholt. So ein Schwerpunkt auf dem Wasser. Und wie vielfältig ist das Wasser? Heute entbehren wir es hier. Und vor einem Jahr hörten wir doch, war es hier viel zu viel. Das Wasser ist ein Element, dem wir nicht entgehen können. Und gleich in der Flut wird es noch mehr werden. Schöpfungsforschung, Schöpfungswissenschaft kann nie beweisen wollen, dass die Bibel stimmt. Auch das darf man bitte nicht erwarten. Oder gar ein Ansatz sein, die Existenz Gottes zu beweisen. Da haben sich schon alle kompetenten Leute bemüht, ohne überzeugenden Erfolg. Gott lässt nicht zu, dass der Glaube durch Wissen ersetzt wird. Wir stellen also fest, im Vergleich zu dem alles sehr gut, ist jetzt Vergänglichkeit im weitesten Sinne in der Welt. Drastisch formuliert, mit dem Fall kam die Entropie in die Welt. Was ist Entropie? Duden formuliert es schon ganz gut im Fremdwörterbuch, eine physikalische Größe, von der die Verlaufsrichtung von in der Natur ablaufenden Prozessen abhängt. Ich sage es noch mit meinen Worten, es ist eine Gesetzmäßigkeit der heutigen Naturerfahrung, dass alle Prozesse, die wir irgendwie beobachten können, immer in der Richtung auf höhere Unordnung hin verlaufen. Wenn wir nicht mit Intelligenz, mit übermäßiger Energie, mit anderen Mitteln eingreifen. Alles, was wir sich selbst überlassen, geht in Richtung auf höhere Unordnung. Da könnte man schon etwas spaßig sagen, wenn wir unseren Hobbykeller betrachten. Der hat sich noch nie von selber aufgeräumt. Oder der Schreibtisch, der Arbeitstisch am Abend ist bestimmt unordentlicher als am Tag vorher. Da haben wir natürlich auch selber mitgewirkt. Aber alles, was abläuft in der Natur, alle Vorgänge, ich nenne Ihnen ein ganz typisches Beispiel, wo sich die Entropie manifestiert. Es ist eine Folge davon, dass zum Beispiel 2 Körper, die verschiedene Anfangstemperatur haben, die in Berührung stehen zueinander, ihre Temperaturen angleichen. Wenn wir in einem Lokal Himbeereis oder Vanilleeis mit heißen Kirschen bestellen, dann ist das eine kalt, das andere warm, aber nicht lange. Wenn wir es eine Weile stehen lassen, dann fließt es zusammen, hat nur noch eine Maschtemperatur. Dann sagen wir also in Zukunft dem Bedienenden, bitte, wenn Sie uns das bringen, denken Sie an die Entropie. Das heißt, er soll schnell bringen. Wir finden in den biblischen Berichten, und jetzt komme ich darauf, Ihnen zu demonstrieren, dass tatsächlich die Welt einmal ganz anders gewesen sein kann, denn Gott zeigt uns das. Wir haben in den biblischen Berichten Hinweise, dass Gott souverän ist über unsere heutige Physik, dass er dem nicht unterworfen ist. Jesaja 43, 1-2 sagt Gott an Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Wenn Jesaja im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts vor Christus das geschrieben hat, ungefähr 300 Jahre später, 200 Jahre später, hat das jemand in Anspruch genommen. Wer weiß wer? Daniel. Jawohl. Wie hießen sie, die drei Genossen von Daniel? Fabelhaft, jawohl. Die haben das in Anspruch genommen. Ob sie es jetzt bewusst haben, vielleicht doch. Die kannten ihren Jesaja sicherlich. Und da hat's gewirkt. Da hat Gott den Wärmeübergang zwischen dem heißen Feuer, den Feuergasen, und diesen, ja, ich hätte bald gesagt, kalten Burschen, also relativ kühlen Burschen, gestoppt. Nicht einmal die Kleidung war angesenkt. Da zeigte er uns, dass er darüber steht. Und wenn wir sagen, dass Entropie, dass dieser Tendenz der Materie heute allgemein Verfall, Zerfall und Tod bedeutet, wo hat Gott denn gegen den Tod gewirkt? Wir haben ja im Alten Testament und im Neuen Testament Totenerweckungen, ne? Wir haben Krankenheilungen. Und noch ein interessantes Thema ist dabei. Es ist auch materiell festzustellen, dass die Entropie wirkt. Wenn wir zum Beispiel unsere Kleidung, unsere Schuhe, alles, was wir anhaben, unseren eigenen Körper betrachten, überall schlägt die Entropie zu. Wo haben wir denn das Beispiel, dass es mal abgesetzt, ausgesetzt war? Ja, jawohl, jawohl, in mehrfacher Weise. Wollen Sie es vertiefen? Wer weiß Genaues? Wissen Sie es? Ja. Sehen Sie, großartig, jawohl. Ja, ja. 40 Jahre. Ich habe, als ich bei Bayer anfing, gerade miterlebt, dass für die kolumbianische Armee, für das Militär in Kolumbien, das war 1954 etwa, besondere Stiefelsohlen für die Militärstiefel angefertigt wurden aus einem Werkstoff, den wir gerade entwickelt hatten. Der war etwa dreimal so abriebfest wie eine beste Gummisohle. Diese Sohlen haben genau die anderthalb Jahre Dienstzeit der Soldaten gehalten. Und es war üblich damals in Kolumbien, dass die Soldaten nach dem Militärdienst ihre Ausrüstung mit nach Hause bekamen. Und die Verwaltung hatte kein Interesse daran, dass die Sachen länger halten als genau die Dienstzeit. Bei den Gummisohlen, die vorher verwendet wurden, mussten ständig Schuhmacherwerkstätten mitfahren durch das Land bei all diesen Manövern und so weiter, um die Sohlen zu erneuern. Und dann stellte man fest, aus unserem Werkstoff hielten sie genau die anderthalb Jahre. In diesem Klima, bei diesem Verhältnis. Anderthalb Jahre, das war also viel. Und jetzt 40 Jahre, liebe Geschwister, hielten die Schuhe der Israeliten. Und die Füße waren nicht geschwollen, hieß es. Und die Kleidung, Sie haben es eben schon zitiert. Und was ist noch passiert? Da haben wir doch einen gewissen Kaleb. Was hat der gesagt? Der war einer von den beiden Kundschaftern, die wahrheitsgemäß berichteten, als sie aus Kanaan zurückkamen. Kennen Sie die Geschichte, nicht? Kaleb und Josua, die haben berichtet, wie es aussieht. Wir können dieses Land einnehmen, haben sie gesagt. Und Kaleb sagt 45 Jahre später: Ich bin noch genauso stark wie damals, als Mose mich aussandte. Denn ich folgte dem Herrn gänzlich nach, ich brachte Bericht. Und es sind jetzt 45 Jahre, seit der Herr solches zu Mose sagte, und siehe, ich bin heute 85 Jahre alt, bin auch heute so stark wie an dem Tage, als mich Mose aussah. In 45 Jahren ist er nicht älter geworden. Ja, dem möchten wir gern nacheifern, aber ich weiß gar nicht, ob das in dieser Zeit so erstrebenswert wäre. Wir können nicht im Rahmen dieses Treffens grundsätzlich systematisch die Für und Wider der verschiedenen Weltentstehungsmodelle besprechen. Aber gelegentlich geben wir mal einen Seitenblick auf die anderen Erklärungsversuche, wie die Welt entstanden ist und wie es hier zuging. Da schreibt ein gewisser Tanner in einer Schrift Altern und Tod aus der Sicht der Biologie. Das ist schon eine ältere Schrift, aber die gilt heute genauso. Das ist heute die Überzeugung genauso dieser Vertreter. Jahrgang 1980. In Biologie in unserer Zeit. Die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt. Allein diese Diktion ist eindrucksvoll. Die Erfindung des Todes, also die Evolution hat den Tod erfunden. Ja? Das müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Abgenutzte Individuen sind wertlos, schreibt er weiter, für die Art und sogar schädlich, denn sie, weil sie Besseren den Platz wegnehmen. Also weg mit uns Gruftis, ne? Daraus ergibt sich die Zweckmäßigkeit des Todes. Der Tod der Individuen ist eine Bedingung der Evolution. Es mag eine wenig tröstliche Einsicht sein, dass es ohne den Tod uns Menschen noch gar nicht gäbe. Peng. Verzeihung, ich will nicht polemisieren. Da ist also die absolute Unvereinbarkeit der biblischen Mitteilung mit dem heute vorwiegend angebotenen Evolutionsmodell vorzusehen. Es ist keine Vereinbarkeit möglich. Und es wird versucht, die Weltbilder zusammenzuführen zur sogenannten theistischen Evolution. Dabei wird das Problem der Herkunft des Todes ausgeklammert, denn daran scheitert jeder Versuch, die beiden Modelle zusammenzuführen. Da wird das Modell der Evolution als gesichert angenommen und alle Klippen der naturwissenschaftlich unerklärbaren Dinge werden mit Gottes Eingreifen und Wirken erklärt. Das ist vor allem der Rettungsanker, ich muss es wirklich positiv meinen, der Rettungsanker für viele Theologen, für viele Pfarrer und so weiter, die einfach nicht an dem mit Überzeugungskraft vorgetragenen Evolutionsmodell, das man durch die Schulen und durch die Museen und durch alle Zeitschriften findet, nicht ankönnen und einfach nicht mehr die Standfestigkeit haben, den biblischen Bericht zu vertreten, weil sie es eben zum Teil auch gar nicht mehr gelernt haben. Das ist eine tragische Geschichte, eine sehr tragische Geschichte. Und deswegen wird diese theistische Evolution gerade von Theologen vertreten als Hilfskonstruktion. Sie ist aber nicht haltbar. Sie scheitert gerade an dieser Klippe des Todes. Es gibt ein außerordentlich gutes Buch von Reinhard Junker bei Hensler, Leben durch Sterben, Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Ich nenne die paar ganz großen Klippen, die im Evolutionsmodell nicht zu überwinden sind. Einmal der Urknall findet keine überzeugende Darstellung. Ganz unterschiedliche Thesen gibt es dazu. Also der Ausgang des Universums letzten Endes. Die Urzelle, also die allererste Form von lebenden, reproduzierbaren Einheiten. Einfach nicht erklärbar, dass alle Versuche scheitern und sind nicht überzeugend. Der Ursprung der Chiralität oder genauer gesagt, das Problem, dass die lebenden Organismen in hohem Umfang aus Molekülen, Grundmolekülen bestehen, die eine räumliche Struktur haben, die zwei Spiegelbilder ermöglicht. Und es ist in höchster Reinheit immer nur ein Spiegelbild enthalten in allem, was gewachsen ist. In Pflanzen und Tieren, auch in uns. Und diese Spiegelbildlichkeit ist bei einer chemischen Synthese immer nur in der Mischung 1:1, also in voller Gleichmäßigkeit zu erreichen und niemals in der reinen einen Form. Wir können das jetzt nicht vertiefen. Glauben Sie mir, dass hier an den sogenannten Empfehlen der Spiegelbilder, kann man auch sagen, eine Erklärungslücke für die Evolutionsvorstellung besteht. Und eine letzte Erklärungslücke möchte ich Ihnen vorführen. Was haben wir hier? Wer kann das erkennen? Eine Mausefalle. Die besteht aus einem Grundbrett, einer kleinen Kippe hier, einem Drahtbügel, einer Feder und einem kleinen Haltedraht. 5 Teile. Was darf da dran fehlen? Und es wäre noch eine Mausefalle. Sie hätte noch Funktion. Nichts. Ne? Das ist das Prinzip der irreduziblen Komplexität. Ich sage es mal auf Deutsch, der Mindestzusammensetzung. Alles, was irgendwie funktionieren soll, muss eine Mindestzusammensetzung haben, da darf nichts fehlen. Und das können Sie jetzt bei lebenden Strukturen, auch bei ganz einfachen und bei komplizierten Strukturen, einmal hinterfragen. Ich nehme ein Beispiel, meinetwegen die Fledermaus. Die Fledermaus, da wird angenommen, wird versucht zu erklären, sie stammt von einem bodenbewohnenden, mäuseähnlichen Vorfahren ab und hat allmählich dann längere Beine angenommen, hat die Flughäute bekommen, hat einen ganz leichten Knochenbau dann benötigt, damit sie fliegen kann, hat ein Sonarsystem, ein Ultraschall-Ortungssystem, damit sie sich an Hindernissen nicht stößt und umgekehrt auch Beute im Flug finden kann. Es gibt Fledermäuse, die anderes tun, aber das ist die Sorte, wie sie bei uns herumkommt. Diese Fledermaus hat also eine komplexe Zusammensetzung, wo man auch fragen müsste, wenn das von einem bodenlebenden Säugetier her sich entwickelt haben soll und wenn es zufällige Schritte sind, die meinetwegen durch irgendwelche Missbildungen oder was erstmal begonnen haben. Was ist zuerst da gewesen? Hat das Sonarsystem auf dem Boden irgendeinen Sinn gehabt? Nein. Haben die leichten Knochen einen Sinn gehabt, solange man nicht fliegen kann? Eigentlich auch nicht. Das macht nur mindere Stabilität. Hat das Fliegen einen Sinn gehabt, solange das Sonarsystem nicht da war? Da boxte sie nur im Dschungel irgendwo dagegen, ne? Und konnte nichts fangen, weil sie keine Insekten finden konnte. Das heißt, hier kann man auch fordern, bitte, entweder ganz in einem oder eben nicht, es funktioniert nicht. Und so hat Gott, das haben wir ja gestern gesagt, die einzelnen Lebewesen, die einzelnen Lebensräume, die Lebensgemeinschaften hingesetzt. Und so hat er uns auch den aufrechten Gang von Anfang an gegeben. Wenn wir gehört haben, dass zum Beispiel die Wirbelsäule sich anpassen musste auf den aufrechten Gang, ja, entweder der Betreffende vom vierfüßigen Gang her hat zuerst die andere Wirbelsäule bekommen, dann konnte er überhaupt nicht mehr laufen. Oder er hat sich erst aufgerichtet, weil er die Hände frei haben wollte, dann war die Wirbelsäule aber noch nicht dabei. Das heißt, auch das funktioniert nicht. Und all diese vielen Schritte, die da vermutet werden, damit man es erklären möchte, reichen nicht, vor allem nicht hintereinander. Das sagen auch Theoretiker der Evolutionstheorie. Ein Stephen Gould in Amerika hat das besonders betont. Wozu ist ein halber Flügel oder ein halber Kiefer wert, solange es nicht ganz entwickelt ist, hat er gefragt. What good is half a jaw? Schrieb er einmal, ganz kritisch, selbstkritisch. Er fand keine Erklärung. Er sagte nur, uns fehlen noch die Erkenntnisse. Aber er blieb bei der Evolutionsvorstellung. Das ist das Dilemma und das findet man im Allgemeinen nur in den Fachpublikationen und nicht in der allgemeinen Presse. Ja, die erste Folie. Wie kommt es, dass ernsthaft suchende, kluge Menschen felsenfest an ihrer jeweiligen Meinung festhalten? Ich lese mal den Text. Jeder Mensch, wir können das durchaus auf jeden Menschen betrachten, jeder Wissenschaftler, jeder Mensch betrachtet die Wirklichkeit aus einem bestimmten Blickwinkel. Einer Brille, durch eine Brille. Er arbeitet mit bestimmten Hypothesen und Theorien. Sie bestimmen die Fragerichtung und die Wahl der Erkenntnismethode, mit der man zu Erkenntnissen gelangen kann. Je nach Sichtweise werden verschiedene Deutungen derselben Fakten vorgenommen. Das ist jetzt entscheidend. Manche Fakten sind belanglos oder eventuell gar nicht erklärbar. Das schreibt ein Reinhard Junker in einem anderen Buch. Ich habe ihn ja schon mal zitiert. Wenn wir uns ein Bild eines Spiralnebels anschauen. Das ist ein Spiralnebel, der hat eine ganz exotische Bezeichnung. Das ist die Spiralgalaxie NGC 1232. Und von oben eine herrliche Struktur und hier von der Seite ist eine Scheibe. Und eine solche Struktur hat auch unser Milchstraßensystem. Bloß das kann man nicht von der Seite fotografieren, nicht? Wir sind da mittendrin. Diese Strukturen, die nennt der Metaphysiker Immanuel Kant, wenn er in den Himmel blickt, ein Bild auf des Schöpfers erhabene Majestät. Er sagt, die Gesetzmäßigkeiten im unbelebten Weltall und die Zweckmäßigkeit des Lebendigen beweisen planmäßige Notwendigkeit. Das ist das Gegenteil des Zufalls. So sieht es Immanuel Kant. Ist ja nicht ganz unbekannt als Philosoph. Ne? Der späte Friedrich Nietzsche sieht die Sterne als anonym mitleidslos, die Eingeweide der Welt hohl. Und ähnlich sagt es Karl Jaspers, er spricht vom trostlosen Weltbild für leer gewordene Seelen. Diese Leute erkennen also hier überhaupt nichts. Sie haben die Brille des Nihilismus auf und sagen, da ist doch nichts. Und der andere sagt, Gottes erhabene Majestät kommt hier zum Ausdruck. Wer hat jetzt recht? Ah, ich habe noch eine Projektion. Wenn wir lesen, dass ein Gecko, der Gecko ist Ihnen vielleicht bekannt, ein kleiner krabbelnder Kerl, der an den Wänden entlanglaufen kann, ne? Der hat eine ganz besondere Konstruktion seiner Füße. Der hat in den Fußballen eine Fülle von feinsten Härchen. Und diese Härchen bilden mit der Wand zwischenmolekulare Kräfte aus, sogenannte van der Waalsche Kräfte. Die sind ganz schwache Wechselwirkungen, die man normalerweise gar nicht registriert im täglichen Leben. Aber weil so viele Härchen, Millionen von Härchen da sind, dann gibt es eine Fülle von feinsten Kontakten und Festungen und Befestigungen. So kann der an der Wand entlang laufen. Und da sagt man, im Spektrum der Wissenschaft, also wir können hier Gottes Weisheit erkennen. Angeregt von der Erfindungsgabe der Evolution haben Wissenschaftler inzwischen Experimente mit künstlichen Härchen als trockenem Klebstoff gestartet. Das bewundert man, aber man sagt, das hat die Evolution gemacht, jetzt wollen wir sehen, ob wir es auch können. Die Schale einer marinen Schnecke, Strombus gigans heißt sie, ist um ein Vielfaches belastbarer als das Calciumcarbonat, das ist ein Aragonit, ein Mineral an sich, kommt es vor, aus dem sie zu 99% besteht. Vielfach fester als dieser Werkstoff allein. Sie enthält drei rechtwinklig zueinander stehende Proteinmatrixen, das heißt Eiweißstrukturen, Eiweißzwischenlagen, und verbindet damit dieses Calciumcarbonat wie ein mineralisches Sperrholz, wie ein keramisches Sperrholz, in Schichten, die sich gegenseitig überlagern, mit kreuzenden Laufrichtungen. Da heißt es dann im Spektrum der Wissenschaft, hat Mutter Natur doch die besten Werkstoffideen? Die Brille, nicht? Die Brille macht's, wie man es sieht. Wir sagen, fantastisch, dass Gott sich um so eine kleine Meeresschnecke derartig Gedanken macht und der eine so fantastisches Gehäuse gibt. Der zweite große Bruch in der Welt, in der Güte der Natur, die Flut. Weshalb die Flut? 1. Mose 6, 5 bis 7, als der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit. Ich frage dazwischen, ist das heute anders? Na. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wir kennen das, nicht? Ich lese es ganz schnell. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Mit den Menschen sind auch immer die Tiere betroffen. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Der Flutbericht steht nicht nur hier in der Bibel. Jesus sagt in Matthäus 24, wie es in den Tagen Noahs war. wird es bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sie aßen, tranken, bis die Flut kam und sie alle dahinraffte. Und aus 2. Petrus 3 wissen wir, sie vergessen aber, dass schon vorlängst Himmel waren und eine Erde aus Wasser und durch Wasser entstanden ist. Durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort. Wir können es nicht erklären. Gott hat es so gewollt. Und dass durch diese die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. In Hebräer 11, durch Glauben baute Noah, als er eine Weissagung empfangen hatte, in ehrerbietiger Scheu eine Arche zur Rettung seines Hauses. Da sehen wir schon, das ganze Geschehnis hat eine sehr tiefe geistliche, geistesgeschichtliche, heilsgeschichtliche Dimension. Wir haben den Flutbericht ganz über die Welt verteilt in verschiedener Wichtung. Wir haben als ausführlichen Bericht, wir haben ihn als Andeutung einer Flutsage, wir haben auch eine Regenbogensage. Der Regenbogen wurde ja nachher den Menschen besonders präsentiert als Zeichen des Bundes nach der Flut, das wissen Sie ja. Das Wort Sintflut ist das Richtige. Sint kommt vom Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, eine große allgemeine Überschwemmung bedeutet das, Sinn. Semper, das lateinische Semper, immer steckt da drin. Also nicht Sündflut. Für die Sünden war es, aber Sintflut ist das richtige Wort. Es war eine weltweite Flut, das ist wichtig. Alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel wurden bedeckt. Höher stieg das Wasser, nachdem die Berge schon zugedeckt waren. Es wird immer wieder spekuliert, dass irgendeine lokale Überschwemmung als die biblische große Flut anzusehen ist. Aber da müsste man den biblischen Bericht stark umdeuten. Wir haben eine durchgehende Linie von Gottes Gerichten und Gott wird nicht seinen treuen Knecht Noah eine riesige Arche bauen lassen, zum Gelächter aller Mitmenschen. Was ist er wohl angefeindet worden über die 120 Jahre, an denen er daran baute? Und dann ist irgendwo eine kleine Überschwemmung und die Leute gehen auf den nächsten Hügel und sind gerettet. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Er hat es so bestimmt und es war eine weltweite Flut. Gott teilt oft in seinem Wort mit, was er macht, aber nicht wie er es macht. Aber er teilt auch oft mit, was er zu tun beabsichtigt. Seinen Knechten. Jetzt eine Definition wieder mal. Außergewöhnliche und staunenswerte Taten und Geschehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus zu seiner Verherrlichung tut und die meistens außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen, erkennen und bezeichnen wir dann als was? Wunder, jawohl. Soll ich es nochmal lesen? Außergewöhnlich, das ist von Werner Gitt die Definition für Wunder. Ich finde sie sehr gut. Außergewöhnliche und staunenswerte Taten und Geschehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus zu seiner Verherrlichung tut und die meistens außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen. Da setzt sich also Gott über die unsere primitiven Abhängigkeiten von Naturgesetzen, was wir so formulieren, hinweg. Erkennen und bezeichnen wir dann als Wunder. Zum Beispiel das Wasser aus dem Felsen bei Mose. Oder die Stillung des Sturmes. Oder der Stab bei Mose wird zur Schlange. Und so weiter. Da wissen wir ja viele Beispiele. Was geschah bei dieser Flut im Einzelnen nach dem biblischen Bericht? Genesis 7, 7 Tage nachdem Noah in die Arche ging, kamen die Wasser der Sintflut auf die Erde. Alle Quellen der großen Tiefe brachen auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Es regnete auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Wir sprachen vorhin beim Tee, Kaffee schon von der großen Überschwemmung in Ostdeutschland im vorigen Jahr, als es auch hier ziemlich kräftig geregnet hat. Als Höchstmenge fiel dort in Ostdeutschland in 24 Stunden auf den Quadratmeter 400 Liter Regen. 400 Liter auf den Quadratmeter bedeutet 40 Zentimeter hoch das Wasser. In 24 Stunden. Ich habe es verglichen mit dem, was bei der Flut herunterkam. Damit verglichen war also der Ausstoß, wenn man es technisch bezeichnen will, die Leistung des Wasserplatsches, der Wasserflut bei der Flut ungefähr 100 Mal so groß. Und das 40 Tage lang. Nicht nur 24 Stunden. 40 Mal so lang und 100 Mal so viel, so schnell. Also, wenn Sie wollen, 4000 Mal so intensiv. So viel kam dann runter. 4000 Mal die Flut von Ostdeutschland. Das war die große Flut etwa. Und das Wasser blieb hoch über der Erde stehen, 150 Tage lang. Und die Arche fuhr auf dem Wasserspiegel dahin. Aus Genesis 8, da gedachte Gott an Noah und alle Tiere, alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, dass die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt dem Fenster des Himmels und dem Regen vom Himmel ward gewehrt. Ich lese schnell, denn Sie kennen das alle. Nur zur Erinnerung jetzt. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder. Die Wasser über der Erde nahmen ab, dass sie sich nach 150 Tagen vermindert hatten. Das Gewässer nahm immerfort ab, dass man schließlich die Spitzen der Berge sehen konnte. Nachdem Noah den Raben und dann dreimal die Taube ausgesandt hatte, öffnete er das Dach der Arche nach insgesamt 314 Tagen. Und am 371. Tag ist die Erde trocken und Noah verlässt die Arche. An sich ganz einfach und ziemlich unsensationell, könnte man meinen. Über die Folgen der Flut sagt die Bibel nicht viel, aber Dramatisches. Da ging alles Fleisch zugrunde, das auf Erden sich bewegte. 1. Mose 7. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was sich auf Erden regte, samt allen Menschen. Ganz klar gesagt, alles ging zugrunde. Nur die Fische nicht, natürlich. Das heißt, auch Fische wurden überschüttet von Sediment und so weiter, weil man ja viele Fossilien findet. Und es starb alles, was auf dem trockenen Lande einen lebendigen Odem in der Nase hatte. Also alles, was auf Land gelebt hatte, das ging unter, kam um. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen an bis auf das Vieh, es wird normal gesagt, bis auf das Kriechende und bis auf die Vögel des Himmels. Es ward alles von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Stärker kann man es nicht betonen, dass das so extrem und so exklusiv gewirkt hat. Da bleibt keine Erklärungslücke. Jetzt überstürzen sich unsere Fragen. Was sind die Quellen der großen Tiefe? Was kam aus ihnen heraus? Wasser oder? Woher stammte das Wasser? Aus den Fenstern des Himmels. Aus den Luken der Himmel, wie es im Hebräischen heißt. Sind jetzt in der Flut die geologischen Schichten, die Fossilien entstanden oder danach oder gleichzeitig? Kamen jetzt die Saurier um oder waren sie schon vorher ausgestorben? Passten alle Tiere in die Arche? Vertrugen sie sich untereinander und mit den 8 Menschen? Und so weiter. Da gibt es ein nettes Büchlein von Werner Gitt, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte. Vielleicht kennen es einige von Ihnen. Da fragt er, waren wirklich alle Tierarten auf diesem Schiff vertreten? Welche technischen Hilfsmittel standen Noah zur Verfügung, um ein so gewaltiges Schiff als einfacher Nomade herzustellen? Wie wurde die Arche beheizt, belüftet, beleuchtet? Woher kam das Trinkwasser? Gab es vorher gefüllte Wassertanks oder wurde Regenwasser aufgefangen? Wie geschah die Entsorgung? Die nächsten 2 Fragen behandelt geht ausführlich. Woher kannte Noah die richtigen Abmessungen für ein Schiff mit solchen Anforderungen? War dieses Schiff überhaupt hochseetauglich, um über ein Jahr lang Wind und Wellen trotzen zu können? Wenn Sie sich vorstellen, dass auf der Erde rundherum Wasser steht, Meer, der Mond ist da, die Erde dreht sich, Gezeiten bringen doch das ganze Wasser rundherum zum Schwanken. Wie da ein Schiff oder ein Boot, eine Arche, herumgewirbelt wird, das kann man sich vorstellen. Die muss also schon sehr schwimmstabil sein. Und da sagt Gitt, Gott gab genaue Anweisungen für den Bau dieses kastenförmigen Schiffes. Es war kein Schiff, sondern ein Kasten. Mache dir eine Arche, lateinisch Arca, Kasten, Mache Kammern darin, verpiche sie mit Pech innen und außen und mache sie so, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Wie viel ist die Elle? Ne? Da haben wir sie. Also bei mir ist es ein bisschen mehr, aber rund 50 Zentimeter. Ne? Die hebräische Elle war 0,4375 Zentimeter. Das nimmt man aus der Länge des Siloa-Tunnels in Jerusalem. Ich weiß nicht genau, wie es geschehen ist, jedenfalls. Es war also etwas unter 50 Zentimeter auf jeden Fall. Die Arche war nach unseren Maßen dann 130 Meter lang, 22 Meter breit, 13 Meter hoch. Entsprach einem Schiff von 13.250 Bruttoregistertonnen. Das war also die gesamte Wasserverdrängung. Ein Fenster sollst du machen, bis zu einer Elle unterhalb des Daches. Aber die Türe sollst du an die Seite setzen. Du sollst dein unterstes, mittleres und oberstes Stockwerk machen. Gitt hat diese Maße nachgerechnet nach neuen modernen Schiffbaumethoden und stellt fest, dass man mit Computereinsatz und mit Hilfe mathematischer Methoden genau zu diesen Maßen kommt für beste Schwimmstabilität. Er schreibt noch dazu, kritische Theologen behaupten, dass der Sintflutbericht der Bibel von dem babylonischen Gilgamesch-Epos beeinflusst sei. Da hat man Bruchstücke von einem Epos gefunden, das so etwas Ähnliches beschreibt wie eine große Flut von einem mit einem Helden, König Gilgamesch und so weiter. Da wird das Schiff, das gebaut werden soll, folgendermaßen beschrieben. Gleich sollen sein die Länge und die Breite. Je 120 Ellen waren die Wände hoch, 6 Zwischenböden legte ich an, in 7 Stockwerke teilte ich es ein, steht da. Das ist ein Würfel mit ungefähr 120 Ellen Kantenlänge und das ist das Ungünstigste an Schwimmstabilität, was man überhaupt machen kann. So einen hohen Würfel, der kippt sofort um beim jedem Wellenschlag. Das widerlegt schon mal diesen Werdegang, dass das Gilgamesch-Epos den Ausgang für die Schöpfungsbericht, für den Flutbericht gewesen sein soll. Die heilsgeschichtliche Bedeutung der Flut und der Arche ist schon mal gesagt worden. Durch Glauben baute Noah in ehrerbietiger Scheu eine Arche. Die Bewahrung Noahs mit der Familie ist ein Typ auf die Erhaltung der Gemeinde in der letzten Zeit. Wir sind auch im Völkermeer herumgeworfen und werden von Gott erhalten auf jeweils kleinen Bötchen, kleinen Schiffen. Die Arche ist das erste rettende Holz. Wo haben wir noch rettendes Holz? Wir haben schon mal besprochen, nicht? Bei den Wassern von Mara, bei der schwimmenden Axt des Elisa und dann letzten Endes das Kreuz. Alles Vorbilder auf das Kreuz letzten Endes, die weisen darauf hin. Und wir, die Frage, wenn Noah zum Gespött aller Menschen eine Arche baut, weil Gott es geheißen hat, bauen wir, liebe Geschwister, an unserer Arche? Lassen wir uns beirren von den Nachbarn, wenn sie uns auslachen? Ihr fahrt ja schon wieder zur Bibelschule. Was macht ihr denn mit eurem Leben? Habt ihr nichts Gescheiteres im Sinn? Meinen Kollegen, den Arbeitspartnern, bauen wir unsere Arche? Wir könnten versuchen, einiges noch besser zu verstehen von der Flut. Und das wollen wir mal probieren. Woher kam das viele Wasser? Wir haben gestern gesagt, Gott teilte die Wasser am zweiten Tage, hat eine ganze Menge Wasser hochgehoben. Das ist die These von Whitcomb-Morris. Das ist vielleicht heruntergeplatscht. Wir wissen es nicht. Das könnte ein Teil der Quelle des Wassers sein. Die damalige Erde trug ein großes Volumen von Untergrundwasser. Da gab es eigene Meere, wird vermutet. In diesen Meeren gab es eigene Tierwelt, zum Beispiel die Ammoniten haben möglicherweise nur in diesen Untergrundwassern gelebt. Dann passten alle Tiere in die Arche. Da gibt es Studien, auch von Wort und Wissen, die sagen das ganz sorgfältig. Saurier, Elefanten, Giraffen wahrscheinlich als Jungtiere. Es wurde schon mal gesagt, die Saurier vielleicht als Eier, aber das ist auch nicht durchzuhalten in der These, also wahrscheinlich Jungtiere. Wie wurden die Tiere mit Futter versorgt? Da kann man spekulieren, sie sind vielleicht in eine Art Winterschlaf verfallen, damit sie nicht so viel gefressen haben. Aber das wissen wir nicht. Eins können wir sagen. Wenn uns diese Fragen in der Ewigkeit noch wichtig sind, dann können wir Noah mal fragen. Vielleicht veranstaltet er auch mal eine Freizeit oder ein Seminar darüber für Interessierte. Die heutige Erde trägt rund 1,5 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist eine Schätzung, die kann man gut halten, Flüsse und Meere. 1,5 Milliarden Kubikkilometer. Wie viel ist der die Oberfläche der Erde? Wer weiß es? Rund 500 Millionen Quadratkilometer. Wenn wir diese 1,5 Milliarden Kubikkilometer darauf verteilen, wie hoch steht dann das Wasser rundherum, wenn die Erde glatt ist? Wer kann schnell rechnen? Unsere Informatiker, wo sind wir? Kopfrechnen oder braucht man einen Taschenrechner? 3000 Meter, sage ich Ihnen. 3000 Meter hoch steht dann das Wasser über der ganzen Erde. Das heißt, Berge von 1-2 Kilometer Höhe, 1500, 2000 Meter Höhe, konnten durchaus unter diesem Wasser verschwinden. Mit dem Wasser, das wir heute kennen. Ob Gott noch was dazugefügt hat, vielleicht wieder etwas davon weggenommen hat, das wissen wir nicht. Mit der Flut decktest du die Erde wie mit einem Kleid, heißt es im Psalm 104. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Berge stiegen empor, Täler senkten sich zu dem Ort, welchen du ihnen gesetzt hattest. Du hast den Wassern eine Grenze gegeben. Das könnte also nach der Flut das Geschehen nochmal etwas dichterisch darstellen. Es könnte aber auch das sein, was am dritten Tag gemacht wurde. Mit ganz anderer Zielsetzung. Könnte sich also auf beide Vorgänge beziehen, dass das hier dichterisch dargestellt wird. Geologen sagen, die Aufhebung von Tibet auf über 5000 Meter und auch des Himalaya auf über 8000 Meter geschahen in den letzten Erdperioden. Das wird durchaus als sehr relativ kurzzeitiges Ereignis angenommen, von den ganzen Strukturen und von anderen. Da gibt es ein neues Buch von Hensler, Sintflut und Geologie. Manfred Stephan und Thomas Fritsche behandeln hier die biblisch-urgeschichtliche Geologie und versuchen eine Deutung, wie könnte alles geschehen sein, mit sehr sorgfältiger, fachlicher Untersuchung und versuchen einen geologisch-wissenschaftlichen Kurzzeitrahmen vorzuschlagen. Es ist eine Deutung und es ist noch sehr vieles unklar, wie es geschehen sein kann. Auf jeden Fall wird angenommen, dass während der Flut, aber auch nach der Flut noch jahrhundertelang große Katastrophen geschahen. Und da habe ich ein Bild hier, das ich Ihnen zeigen möchte und das werden Sie sicher in ähnlicher Form beim Wandern oft auch antreffen können. Ich hab das einmal aufgenommen im Ahrtal. Da sind, Moment, ich drehe es anders. So ist oben, ja. Dieser Strich, das ist ein 2 Meter Maßstab, Zollstock, sagte man früher. Da sind Gesteinsschichten mit zwischengelagerter lockerer Erde zu sehen, die nach geologischen Vorstellungen sich nacheinander gebildet haben und dann allmählich verfestigt haben. Und das ging dann über die nächste Schicht, kam 1000 Jahre oder 10 Millionen Jahre später und so weiter. Und das Ganze hat sich dann irgendwann, aber bitte, wie denn verbogen? In ganz engem Radius. Und es ist nicht vorstellbar, dass diese Schichten in der verschiedenen Lagerung jetzt nachträglich nach der Verfestigung sich verbogen haben. Die waren weich, butterweich, rasch abgesetzt aufeinander mit all den Zwischenlagen und wurden durch irgendeine seitliche Kraft, wenn sich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Vulkan auftat oder sonst was, wurden sie geknautscht und in dieser neuen Form verhärteten sie dann allmählich durch Einsickern des Kohlendioxid und sonstiges. Also hier kann man sehen, dass das ein Vorgang gewesen sein muss, der sehr rasch verlief. Da sind Klimastürze geschehen nach der Flut, wie sie auch bei Hiob verschiedentlich beschrieben werden, Katastrophen. Und da sind in Sibirien ganze Herden von Mammuts tiefgefroren worden, mit Fell, mit Mageninhalt. Die Hundeführer fütterten damals ihre Hunde mit dem Mammutfleisch. In Moskau gab es etwa um 1928 eine wissenschaftliche Tagung. Da stand auf dem Speiseplan unter anderem ein Gang Mammut. Wurde Mammutfleisch den Gästen angeboten. Ich weiß nicht, wie es geschmeckt hat. Ich war damals noch zu jung. Mein Vater war eingeladen zu dieser Tagung, daher weiß ich das. Was heute im Kunsthandel an Elfenbein gefunden wird, erlaubt ist, ist Mammut-Elfenbein. Das ist ein Geschäft für die dortigen Anwohner, dass sie das Elfenbein ausgraben und verkaufen. So viele Mammuts sind es damals gewesen. Die Wüsten, die wir heute registrieren, sind wieder mal drei. Die großen Meeresflächen, die Eiswüste, die Trockenwüste. Die waren gewiss in der sehr guten Schöpfung noch nicht vorhanden. Sind auch Folgen dieser katastrophischen Veränderungen nach der Flut. Ich habe sie alle drei gesehen. Ich flog über den Atlantik, ich flog über das nördliche Eismeer, ich flog über die Kalahari, bedrückende, unendliche Flächen, ohne jedes Leben, ohne jede Bewegung. Fürchterlich, so hat Gott die Welt bestimmt nicht gewollt ursprünglich. Die Sedimente, die geschichtet erscheinenden Gesteine sind ganz gewiss während und nach der Flut entstanden. Und sie enthalten auch die meisten verwertbaren Bestandteile, Minerallagerstätten, Kies, was wir heute zum Straßenbau, zum Hausbau brauchen, die ganzen Tone, Schiefer, die Steinkohle, die verschiedenen Erdölqualitäten, das Erdgas, all das entstand dann nach der Flut durch die Ablagerung, durch das Zusammenbacken, durch das zeitweilige Erhitzen, Heißwerden dieser Schichten. Und man könnte heute etwas überspitzt sagen, wir leben heute vom Eingemachten aus der großen Flut. Wir können es auch anders drehen, wir können sagen, nach dieser katastrophischen Veränderung der Qualität der Welt hat Gott uns neu Versorgung geschenkt. Dass wir uns Häuser bauen können, die fest sind, dass wir Glaswände machen können, dazu finden wir die Mineralien, den Quarz und so weiter. Und dass wir heizen können, dazu haben wir das Erdöl, das Erdgas. Das hat er uns entstehen lassen, damit wir existieren können in dieser unwirtlichen, menschenfeindlichen Welt. Ich meine, das ist die klarere und überzeugendere Art, wie wir es heute sehen dürfen. Da gibt es ein Buch, Der Mensch und die geologische Zeittafel. Es wird ja sehr gerätselt, warum in vielen Erdschichten keine menschlichen Fossilien gefunden werden. Da könnte man sagen, also wenn es keine Fossilien gab in früheren Erdschichten, dann hat es eben noch keine Menschen gegeben. Die sind erst später gekommen. Und das ist eine schöne Untersuchung von Manfred Stephan zur Bildung der Fossilien. Der sagt etwa Folgendes. Mit der Frage, warum kommen Menschenfossilien nur in den obersten geologischen Schichten vor? Es sind nicht alle existierenden Biotope fossil überliefert. Fossilien entstehen nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und werden auch nur erhalten unter ganz bestimmten Bedingungen. Heute gibt es kaum noch die Bedingungen, dass sich neue Fossilien, also versteinerte Überreste von Lebewesen, finden und erhalten. Damals sind die Bedingungen so gewesen und notwendigerweise, wenn ein Lebewesen überschüttet wird von Geröll, von Gestein und gleichzeitig durchdrungen wird von entsprechenden calciumcarbonatreichen Gewässern, dann können diese Knochen sich füllen mit Calciumcarbonat und das muss jetzt abgedeckt werden sofort gegen saure Wässer, die oft zum Beispiel von Mooren und von anderen Gegebenheiten herkommen können, die das wieder auflösen würden. Also es ist ein relativ seltenes Ereignis, wenn sich stabile Fossilien, die bis heute erhalten sind, überhaupt finden. Und noch etwas, Manfred Stephan betont das, Fossilien von Landlebewesen sind noch besonders selten. Von Fischen, von Wasserlebewesen sind sie häufiger zu finden. Die wurden wohl durch diese schnelle Flut und durch all diese Geröllmassen sehr schnell überschüttet und dann eingebettet. Es gab nach der Flut mächtige Katastrophen, unter anderem von Lava-Ausbrüchen unvorstellbaren Ausmaßes. In Indien gibt es die Deccan-Treks, die Deccan-Vulkanite im Westen Indiens. Das sind Basaltschichten, die bis zu 2000 Meter hoch liegen, über mehrere Millionen Quadratkilometer sich ausbreiten. Und da sagt man auch rein geologisch, das muss in relativ kurzer Periode sich gebildet haben. Da müssen also mächtige Lava-Ausbrüche aus dem Erdinnern die Erde überschwemmt haben. Furchtbare Katastrophen, kann man uns heute gar nicht mehr ausdenken. Wir finden in 1. Mose 10 jetzt einen seltsamen Vermerk. Der eine Sohn des Eber hieß Peleg. Peleg, das heißt Teil, Teilung, Austeilen, weil in diesen Tagen das Land verteilt ward. Denn in seinen Tagen wurde geteilt das Land, heißt in der hebräischen Fassung. Pelagos, griechisch, heißt die hohe See, das Meer. Wir sprechen vom Archipel, ne? Das Wort haben wir im Deutschen. Es gibt sehr gute, überzeugende Argumente, dass einmal und dann wohl nach der Flut direkt die ganzen Landmassen in einem großen Komplex beieinander waren. Pangäa, alles Land auf Deutsch. Und dieses Pangäa ist dann, nach rechts rüber das nächste Bild, allmählich auseinandergeschwommen, hat sich aufgeteilt und hat dann in mehreren Schritten auf langen Wanderwegen die heutige Struktur der heutigen Erde angenommen. Und aus Noahs Arche haben sich die Tiere dann rechtzeitig noch in die verschiedenen Gegenden ausgebreitet und sind dann zum Teil spezialisiert und mit unterschiedlichen Überlebenschancen in den einzelnen jetzt getrennten Landesteilen gelandet. Zum Beispiel in Australien, die spezialisierten vor allem die Beuteltiere. Dieser ganze Vorgang müsste nach biblischer Chronologie innerhalb von einigen hundert Jahren, tausend Jahren vielleicht geschehen sein. Das lässt sich geologisch nicht vorstellen. Hier haben wir eine große Lücke in der Erklärbarkeit dessen, was damals geschehen sein könnte und sollte. Es gibt manche geologische Ähnlichkeiten in den Grenzen zwischen, ich muss mal sehen, wo das ist, hier Afrika und Südamerika zum Beispiel, da gibt es so große geologische Ähnlichkeit, dass man sagen kann, das war mal beieinander. Also die Hinweise, dass es so gewesen ist, diese Kontinentaldrift ist heute Bestandteil der geologischen Theorien. Indien wandert heute noch mit 5 Zentimeter pro Jahr nach Norden. Da meint man, das ist nicht viel, aber es ist durchaus plausibel, dass damit der Himalaya hochgedrückt wurde. Wenn man entweder lang genug wartet oder es ging entsprechend schnell, das wissen wir nicht. Das ist einer der kritischen Punkte an unserer biblischen Chronologie, an unserer Schöpfungsgeschichte, an unserer Schöpfungsforschung. Jetzt eine andere Überlegung. Wir haben Lebensalter gemeldet in der Bibel mit vielen Vertretern, und zwar ursprünglich sollten die Menschen unbegrenzt leben vor dem Fall. Unbegrenzt da oben. Mit dem Fall, Sie können es vielleicht lesen, ging das Lebensalter auf rund 1000 Jahre zurück. Der Adam wurde 936 Jahre sowas. Der Methuselah 6960 irgendwas. Ne? Ja. Mit der Flut ging dann das Lebensalter weiter zurück. Ich habe Babel mal eingetragen hier. Das ist jetzt eine ganz grobe Skizze. Und ich zeige Ihnen noch ein Bild, wie es ein Physiker mit hoher Präzision dann gemalt hat. Da haben, ja, doch. Vor der Flut, mittleres Alter 912, der hat es also jetzt statistisch dargestellt und sehr genau gerechnet. Und da hat er jetzt die verschiedenen Lebensalter eingetragen, ne, als Zickzackkurve und hat daraus eine mittlere Kurve gezogen. Und da haben wir den Peleg zum Beispiel. Ne? Da haben wir auch den, Moment, wo ist er? Den, ja, Abraham, Isaac, Jakob, die wurden dann so um 200 Jahre alt und noch weniger. Da drüben haben wir die Zeitskala. Wir haben, ich suche den Gründer von Babel. Wo ist er denn? Ne, der ist vergessen. Der fehlt daran. Der, wie hieß er denn? Wer weiß es? Der Nimrod, ja, ja. Ah, da unten. Da, ich habe ihn eingetragen, stimmt ja. Ich habe ihn nachgetragen. Da ist der Nimrod, ne? Ja. Wir können also schätzen, dass der Nimrod etwa 200 Jahre nach der Flut gelebt hat und Babel gegründet hat. Da sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema. Hier hat ein fleißiger Biologe versucht zu skizzieren, was mit den Tieren geschah. Wir haben unten vor der Flut, nach oben her läuft die Zeit, ich ziehe es gleich weiter runter, wir haben den Flutbeginn, Moment, wo haben wir es? Da ist der, nein, ich muss mal sehen, wo ich das habe. Hier ist der Flutbeginn, also in dieser Zeit, da ist die Arche, nicht wahr? Die Tiere, die nicht schwimmen können, gingen in die Arche. Ein Teil der Tiere ist aus der Arche heraus dann nach der Flut verstorben. Die Arche hier, nein, da ging sie aus der Flut, aus der Arche heraus. Die Tiere, die nicht in die Arche gingen, die sind hier umgekommen. Hier sind viele Tiere umgekommen. Manche haben die Flut überlebt, also im Wasser. Und aus der Arche heraus ist dann ein neuer Schub von vielen Tierarten in die Welt hinausgegangen. Davon sind auch etliche ausgestorben und andere sind die Vorfahren der heutigen Tiere. Können Sie es im Prinzip erkennen? Ja, wir brauchen es nicht zu vertiefen jetzt. Zum Stand bricht aus. Jawohl. Soweit. Jetzt. Die Tiere und Pflanzen erfuhren gegenüber dem Vorflutzustand und gegenüber dem Zustand vor dem Fall ganz mächtige Änderungen in der Lebensform und in der Lebensweise. Zum Beispiel, wir müssen annehmen, dass es vorher keine Winter- und Sommerzeiten in diesem Maße gab vor der Flut. Das heißt, das Fellwachstum, die weißen Felle der Wintertiere, Schneehase, Eisbär und so weiter, die Winterschlafeinrichtung, die Vogelwege, die Vogelzüge, die Fischzüge, zum Beispiel die Aale, die Salme, die Lachse, danke, sind sicherlich vorher nicht gewesen. Das musste sich jetzt erst einrichten. Woher nahmen die Tiere diese Änderungen? Das war im Rahmen der genetischen Variabilität vielleicht unterzubringen? Oder hat Gott hier nachgeholfen und hat den Tieren nochmal neue Eigenschaften verpasst? Schwester Hede fragte mal, die Kamele, die in so weichem Sand mit ihren ganz breiten Füßen gut laufen können, wie waren die vorher ausgestattet? Hatten sie diese breiten Füße schon vorher, als sie noch gar nicht brauchten, als der Sand und die Wüsten noch nicht so waren? Das ist alles unbekannt. Woher ist denn nach dem Fall zum Beispiel die ganze Bösartigkeit der Pflanzenwelt gekommen? Die Dornen, die Brennnesseln, die Stechmücken, wo kam das alles her? Wovon lebten die Stechmücken vorher? Nicht, möchte man fragen, die vorher niemanden quälen konnten. Ja. Alles unbekannte Dinge. Wir wissen es nicht. Zum Teil kann man spekulieren, zum Teil kann man im Einzelfall eine These aufstellen, aber wir wissen es nicht. Solange die Erde steht, heißt es in 1. Mose 8 nach der Flut, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt doch wohl, dass Gott den Menschen, Noah und seiner Familie sagt, richtet euch auf einen neuen Lebensrhythmus ein. Das, was ihr bisher hattet, ist nicht mehr. Jetzt habt ihr Sommer und Winter, Ernte und Saat. Das heißt, ihr könnt nicht mehr so die ganze Zeit als gleichmäßige Witterung annehmen. Ihr habt jetzt große Sprünge und müsst euch damit abfinden. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und euren Nachkommen, sagt Gott dann noch, allen lebendigen Wesen bei euch, dass keine Sintflut mehr kommen soll. Und dies ist das Zeichen des Bundes, meinen Bogen setze ich in die Wolken, das kennen wir alle, nicht? Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken. Es könnte also sein, dass die Menschen nicht einmal das Auftreten von Wolken bisher kannten. Erst als die Flut begann, als erstes Mal, dass Wolken über die Erde zogen und dann der Regen begann. Das heißt, vielleicht war gar kein Regen vorher da. Es heißt ja auch im Schöpfungsbericht, Nebel befeuchtete die Erde. Vielleicht wurde die Erde nur von unten befeuchtet. Das wissen wir alles nicht. Also viele Fragen, die wir an Noah haben. Ne? Bei der Erschaffung der Welt gab Gott dem Menschen den dreifachen Auftrag, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan, herrschet über die Fische, Vögel und alles Lebendige auf Erden. Und da wurde hier mal gesagt, machet sie euch untertan, könnte auch geistlich gemeint sein gegen den Fürsten der Erde, gegen den Fürsten der Welt, gegen den Satan. Sollten die Menschen ursprünglich antreten, als Gegenkraft, Gegenmacht und haben versagt. Das war vor dem Fall. Jetzt nach dem Fall sagt Gott, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, das wiederholt er. Aber wie geht's denn weiter? Furcht und Schrecken vor euch soll kommen über alle Tiere der Erde, über alle Vögel des Himmels, über alle Fische im Meer. In eure Hände seien sie gegeben, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Auf einmal ist Fleischverzehr institutionalisiert und Feindschaft zwischen Mensch und Tier. Jetzt erst, richtig. Also die Frage, warum oder wieso gingen denn die Tiere so brav in die Arche? Die haben sich noch gut vertragen, untereinander und mit Noah, meine ich. Erst nach der Flut begann die große Spannung in der Tier- und Menschenwelt. Da gibt es bei Wort und Wissen eine interessante Idee, einen Gedanken. Der Auftrag sei fruchtbar und mehret euch. Der ist also hier zum zweiten Mal gesagt. Und er ist noch einmal wiederholt geistlich. Wo? Im Missionsauftrag. Seid fruchtbar, mehret euch geistlich über die Erde. Ist eine These. Es wäre also das dritte Mal, dass Gott den Menschen diesen Auftrag gab, nämlich seiner Gemeinde jetzt. Wir haben durchaus uns vorzustellen, dass zwischen Mensch und Tier Verständigung war vor der Flut. Wie schon gesagt, in der Arche, da hat der Noah sicher eine Menge zu tun gehabt, wenn er durch die Arche marschierte, 120 Meter hin und 120 Meter zurück und dann den nächsten Stock rauf. Und dafür Ordnung zu sorgen, ne? Rückt mal ein bisschen, ne? Die Elefanten, die werden so dick und so weiter. Das heißt, da hat er mit ihnen gesprochen. Denn Gott sagte zu Noah, von allem, was da lebt, sollst du je zwei in die Arche führen, aller Art Vögel, aller Art Vieh. Da musste Noah ordentlich zugreifen und denen sagen, du kommst jetzt rein und du wartest noch. Die Fürsorge des Menschen für die Tiere war damals auch wieder ganz wichtig. Alle Arten der Tiere kamen zu Noah in die Arche und kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Also Noah hat es dann ausgeführt. Nach der Flut sandte Noah den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf Erden vertrocknet war, und danach die Taube. Und die fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Ja, woher wusste denn der Noah das? Die hat es ihm gesagt. Der hat der Taube gesagt, schau mal, wie es draußen aussieht. Und komm zurück und erzähl mir es. Und die hat gesagt, ich konnte nirgends mich hinsetzen. Darum bin ich wieder hier. Und dann schickte er sie wieder aus. Er wartete 7 Tage und dann kam sie mit einem Ölblatt im Schnabel. Schau doch mal, ob irgendwo was wächst, sagte er zur Taube. Ich meine, das ist jetzt Spekulation, aber dass die Tiere sprechen konnten und sogar biblisch auch sprechen konnten, das möchte ich Ihnen zeigen an einem Bild. Wissen Sie, welches große Tier biblisch in der Bibel einmal gesprochen hat? Jawohl. Und wie sah das aus? Können wir es erkennen? Das ist ein Bild von Rembrandt, dass der Esel wirklich hier spricht, ne? Zum Bileam. So sieht's aus, wenn ein Tier spricht. So, danke. Das heißt, auch das ist nicht grundsätzlich eingeschränkt. Gott kann das öffnen, diese Sperre. Der Rabe versorgte den Elia, nicht wahr? Nach dem großen Kampf mit den Baalspriestern. Raben sogar. Jetzt haben wir Angst und Feindschaft zwischen Mensch und Tier. Die Suche nach der Arche ist ein interessantes Thema. Und ich sage nur etwas ganz Allgemeines dazu. Die Menschen neigen ja dazu, Beweise für irgendetwas zu suchen, was sie gerne genau wissen möchten. Und so gibt es auch im Rahmen der biblischen Geschichte durchaus Bestrebungen für das, was wir lesen und für das, was wir ernst nehmen möchten und glauben möchten, handfeste Beweise zu haben. Und so ist es auch mit der Arche. Wenn wir doch die Arche finden könnten, dann könnten wir beweisen, die ganze Geschichte stimmt. Also haben sich schon immer Menschen darum bemüht. Der erste Bericht über die Arche kommt von Flavius Josephus, 100 nach Christus. Er berichtet von Überresten der Arche am Ararat. Nichts Genaues. Dann um 1300 berichtet Marco Polo, der große Weltreisende, von der Arche. Auch nichts Genaues bekannt. 1916 fliegt ein russischer Flieger, der Wladimir Roskowitzki, über den Ararat und sieht das Gerippe eines riesigen Schiffes aus einem See herausragen. Das Ganze berichtet ein gewisser Fernand Navarra, ein Franzose, in einem Buch »J'ai trouvé l'Arche de Noé«, »Ich habe die Arche von Noah gefunden«, schreibt er. Im Verlag Fix im Schorndorf von Württemberg. Aufgrund dieses Berichtes von dem Roskowitzki schickt Zar Nikolaus eine Expedition, die bringt Fotos und Proben mit zurück. Sie werden in Petersburg gelagert und gehen bei der Revolution verloren. Eine russische Expedition findet 1941 verkohltes Holz als Reste eines alten Schiffes am Ararat. Und ein englischer Diplomat sammelt etwa 600 Zeugnisse und ist gewiss, die Reste der Arche liegen etwa 3500 Meter hoch am Ararat, ein wenig unter dem Muschelgürtel, heißt es. Das heißt, unter dem zurückweichenden ursprünglichen Wasser, tja, der Flut, wer weiß. Der Ararat ist 5167 Meter hoch und liegt im Grenzgebiet der Türkei mit Iran und GUS, also ein politisch brisantes Gebiet, ständig militärisch anfällig und schwer zugänglich, einmal von den Strapazen überhaupt dahin zu kommen und von der politischen Lage her. 1952 bis 1955 steigt jetzt der Berichterstatter, das ist ein Fabrikant aus Bordeaux, dieser Navarra, dreimal unter großen Strapazen mit seinem Sohn hinauf zu einem Fundort, wo auf dem Grund eines Sees ein etwa 120 Meter langes Objekt zu sehen ist. Es kommen immer wieder Schneestürme auf, es vereist das Ganze, er kommt nicht immer dran. Auf jeden Fall, es gelingt ihm, einen 1,50 Meter langen Balken zu bergen. Diesen Balken muss er klein schneiden, in Stücke zersägen, damit er in den Rucksack passt, weil er sonst bei den Zoll- und Grenzkontrollen aufgefallen wäre und er hätte ihn nicht durchgebracht. Der Balken wird untersucht in verschiedenen Laboratorien, in Madrid und Bordeaux. Man findet Bearbeitungsspuren, es ist also nicht nur ein Holzstamm, es ist quadratisch geschnittenes Holz, stark wie Braunkohle verändert, so lignitisiert, sagt man da, also verkohlt. Eiche wird festgestellt, es soll Eiche sein. Wachstumsringe von 2 bis 4 Millimeter Dicke werden gesehen und das Alter sieht aus wie ungefähr 5000 Jahre. Aber die C14-Methode, gestern war die Frage nach der C14-Methode, C14-Bestimmung, das Alter nach dieser Methode zeigt auf 1500 Jahre. Stimmt also gar nicht. Das kann leicht verfälscht werden. Durch Algen, durch irgendwas, was jünger daran gewachsen ist, kann sich sofort ein jüngeres Kohlenstoffalter ergeben. Das ist sehr schwer zu ermitteln bei solchen Funden. Aus der biblischen und anderen Überlieferung ist nicht klar erkennbar, was für ein Holz das war, das Noah verwenden sollte. Das ist nämlich sehr schwierig jetzt. Gott sagt zu Noah, hebräisch, mache dir eine Arche aus Gopherhölzern. Gopherhölzern, was ist Gopher? Da sagt die italienische Bibel, die englische James-Bibel, die russische Bibel, die französische Bibel, sagen alle Gopher. Die katholische Deutsche sagt harziges Holz. Schlachter sagt Tannenholz. Spanisch heißt es una barca de madera resinosa, das heißt aus harzigem Holz. Und die Septuaginta, das ist ja eigentlich die ursprünglichste Form außer der hebräischen, exylon tetragonon heißt da, aus vierkantigem Holz. Besser haben die es nicht ausdrücken können. Da haben also diese 72 jüdischen Gelehrten in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus in Alexandria, die für ihre Glaubensbrüder, die nicht mehr Hebräisch konnten, die Septuaginta übersetzten ins Griechische, haben diesen Begriff auch nicht mehr verkraften können. Sie haben schon nicht mehr gewusst, was Gopher ist. Vielleicht ist es ein Fachausdruck aus vorflutlicher Zeit und ist nicht mehr unterzubringen. Es starten weitere Expeditionen. Eine amerikanische Gruppe birgt ein Balkenstück, ebenfalls Eiche. Weitere Unternehmen scheitern dann an politischen internen Querelen. Nach meiner Kenntnis sind keine weiteren Expeditionen mehr erfolgreich gewesen. In den USA hat mal die Creation Research Society Geld gesammelt für eine Expedition, ist auch schon wieder Jahre her. Sie kamen, glaube ich, nicht zum Zuge damit. Hatten keine Genehmigung bekommen von der Türkei und so weiter, dahin zu kommen. Es ist also unbekannt und unklar, ob dieses Holz, das die anderen mitbrachten, überhaupt von der Arche stammt. Es bleibt also unbewiesen. Und jetzt komme ich, das werde ich am Schluss nochmal sagen, zu der Frage, warum ist es denn so schwer, Gottes Handeln, wo er uns doch so Schönes und Wichtiges erzählt, mal handgreiflich zu beweisen? Ich glaube, es soll gar nicht sein. Es gibt andere Objekte. Ich denke zum Beispiel an das Grab Turin. Sie wissen vielleicht zum Teil davon, ne? La Santa Sindone, sagen die Italiener, das auch als Grabtuch Jesu angesehen wird, mit ganz guten Argumenten. Aber auch da scheiterten Altersbestimmungen, scheiterten Zuordnungsversuche, zum Teil positiv, zum Teil negative Aussagen. Oder auch die, naja, ich will es nicht vertiefen, will nicht weitere Beispiele nennen. Auf jeden Fall, es ist wohl richtig, dass wir hier auf die reine Glaubensentscheidung zurückgeworfen sind. Wo kämen wir hin, wenn wir sagen können, hier, schaut mal, das ist eine Klamotte aus der Arche und das da steht noch Noah dran. Oder eine seiner Schwiegertöchter hat da ihren Namen reingeritzt. Und damit ist bewiesen, dass, nicht? Und alle diese Dinge. Nein, das darf nicht sein. Wir müssen offen bleiben in der Entscheidung vor Gott. Dazu bringe ich Ihnen gleich noch ein Zitat zum Abschluss zu dieser Frage. Der letzte große Bruch in der Qualität der Welt, Babel und die Folgen. Noch nicht. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und der Herr sprach: Wohlan, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehet. Also zerstreute sie der Herr von dannen über die ganze Erde, dass sie aufhörten, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, das heißt Verwirrung, weil der Herr daselbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie über die ganze Erde zerstreute. Wir haben in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung, aber auch im Hebräischen, drei verschiedene Wörter für das, was Gott damals verwirrte und was ehemals einheitlich war. Da gibt es das griechische Wort phoné, phonemia, eine Rede, eine Sprache. Da gibt es chylos hen, eine Zunge. Und eine glossa, glossa, die Zunge, die Redegabe. Dreierlei Dinge, Verschiedenes. Und da schreibt ein Missionar vom Juli 88 im Mitternachtsruf: Wenn ihr uns besuchtet, würdet ihr bald feststellen, dass die kulturelle und psychologische Eigenart der Menschen ganz eng mit ihrer Sprache verknüpft ist. Sie denken und sprechen anders und auch in ihrem Verhalten folgen sie anderen Umgangsformen. Und ich glaube, wir haben keine Probleme, uns das zu vergegenwärtigen, wenn wir schon nach Frankreich, nach England, nach Italien gehen, nach Spanien. Es ist nicht nur Hund gleich Chien oder Kane, sondern man denkt ganz anders. Schon die nächsten Nachbarn haben eine ganz andere Auffassung vom Leben, Einzelheiten ihrer Gestik und so weiter. Und das hat Gott den Menschen verwirren müssen, damit sie endlich wieder einmal gehorchten, weil sie eben beieinander bleiben wollten. Vom Turmbau gibt es genauso wie bei der Flut eine große Zahl von Traditionen. Wir haben hier die verschiedenen, das ist aus einem Büchlein, Der Turmbau zu Babel, Mythos oder Wirklichkeit von Fred Hartmann, auch bei Hensler. Danke. Babel muss etwa 200 Jahre nach der Flut geschehen sein, also diese Verwirrung. Die Stadt wurde gegründet, wir sagten es schon mal, von Nimrod, einem Enkel Hams, einem Urenkel von Noah. Ne? Nimrod, ein großer Jäger vor dem Herrn, wird er bezeichnet. Frage, hat er vielleicht die Menschen von den letzten Raubsauriern befreit? Bei Hiob finden wir ja die Bezeichnung von Sauriern. Das können keine Krokodile, das kann nichts sein, was wir kennen. Das sind wahrscheinlich letzte große Saurier, die auch die Menschen bedrohten. Da gehörte großer Mut dazu, die zu bekämpfen, mit den damaligen Mitteln vor allem. Hier in Babel wurde sicherlich auch Astrologie betrieben, Magie betrieben. Wir sprachen gestern über Astrologie und über okkulte Aktivitäten. Babel liegt im heutigen Irak, das wissen wir, nicht? Etwa 100 Kilometer südlich von Bagdad. Es gab ja noch ein Motiv, dass die Menschen in Babel sagten, wir wollen zusammenbleiben. Wenn wir es auf Neuhochdeutsch ausdrücken, sie wollten ihr Vorflut-Know-how beieinander behalten. Nicht wahr? Der eine konnte Brot backen, der andere Ziegel brennen und der dritte, wenn ich als Chemiker dabei gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich mache euch Schnaps und ich mache euch Seife, damit ihr auch was Schönes habt. Und so sagten sie ja, das können wir doch nicht aufteilen, wie sollen wir uns denn jetzt verstreuen? Und dann wurden sie in die Welt hinausgetrieben, sippenweise, panikartig und konnten gar nichts mehr. Dann haben sie sich in Höhlen verkrochen, haben sich Steinwerkzeuge gekloppt und dann haben sie allmählich wieder angefangen, etwas aufzubauen. Und so kommen diese Relikte, diese primitiven Töpferwaren und die Steinzeichnungen, die Höhlenzeichnungen und so weiter zustande. Das ist gar nicht problematisch, das unterzubringen in relativ kurzzeitigem Rahmen. Aber auch hier wieder, kommen gleich noch drauf, wir müssen hier die richtige Brille aufsetzen, damit wir damit zurechtkommen. Die Primitivisierung vieler Familien war damals außerordentlich schnell geschehen. Man hat eine Familie, ich glaube, sie kam aus Süddeutschland, in irgendeinem Urwaldgebiet, ich glaube im Amazonas, gefunden. Die waren da in die Irre geraten, hatten keinen Anschluss mehr zur Zivilisation. Die waren in 3 Generationen auf Steinzeitniveau heruntergekommen. Das geht außerordentlich schnell. Und umgekehrt, wir haben in Köln ein Museum, da steht der erste Viertaktmotor von 1876. Und bis zur Mondlandung hat es genau 100 Jahre gedauert. Das heißt, die Menschen hatten zu allen Zeiten ein Gehirn und eine Erfindungsgabe und eine Aktivität, gerade in Notzeiten, dass sie nicht tausende von Jahren brauchten, um an ihrer Keramik ein anderes Muster unterzubringen. Das ist nicht glaubwürdig. Es begegnet uns in Offenbarung 17 die Hure Babylon als endzeitliche Weltkirche und in Offenbarung 18 als Sitz des Antichristen. Und wir können feststellen, wir haben eine neue Art von Sprachverwirrung heute. Wir haben Begriffe, Schlagwörter, die unterschiedlich verstanden werden. Zum Beispiel das Wort Freiheit, das Wort Liebe, soziale Gerechtigkeit. Alle schreien danach und jeder meint was anderes. Fundamentalismus, ganz besonders schön. Eine Killerphrase, hat mal jemand gesagt, passt auf jeden, der eine eigene Meinung hat. Wir haben einen Trost für die Zukunft. Gott wird die Sprachenverwirrung wieder rückgängig machen. Wo? Wo ist es schon mal passiert? Ja, da hat er gezeigt, er ist mächtig darüber. Ne? Das ist nicht seine Begrenzung. Und wir haben eine schöne Prophetie bei Zephania 3,9. Als dann will ich den Menschen die Sprache ändern, dass sie rein werde, heißt es da. Das können wir bestimmt gebrauchen, dass unsere Sprache wieder rein wird und für alle Menschen dann gleich. Dass wir uns wieder verstehen mit allen. Der Horst Beck, ich habe ihn schon ein paar Mal zitiert, schreibt in einem Beitrag in Diakrisis, April 2001, die Völker im Gerichtshandeln Gottes. Die Sprachgenese bleibt Rätsel der Forschung. Das heißt, die Entstehung der Sprachen bleibt ein Rätsel der Forschung. Die urtümlichsten Sprachen, zum Beispiel bei Zivilisationen unberührten Splitterstämmen gesprochen, sind phonemisch und grammatisch reicher als die späteren Großsprachen. Heute bei Tisch wurde schon mal sowas gesagt. Sogenannte primitive Ursprachen von Affenlauten zu Sprachansätzen, sogenannten Steinzeitniveau, findet man nicht. Eine der wesentlichen Vorstellungen der Evolutionstheorie ist doch, dass sich die Sprache allmählich aufgebaut hat. Da gibt es verschiedene Thesen, ich will es jetzt nicht vertiefen, von Wauwau über Hauruck und so weiter, das sagt es schon mal, dass man dann allmählich zu Lauten kam, die sich dann eine Verständigung ergaben. Das haben wir nicht. Und wer irgendwie mit Sprachen zu tun hat, vielleicht sogar mit einer alten Form von Sprache, der kann das selber feststellen. Das Mittelhochdeutsch oder das alte Griechisch oder das alte Latein, im Italienischen beobachte ich das mit besonderem Interesse. Das frühere Italienisch von vor 100 Jahren ist viel reicher an Formen. Bis heute ist schon eine ganze Menge an grammatischen Formen, Verbformen verloren gegangen, in ganz kurzer Zeit. Das heißt, die Sprachen kamen alle von höchstem Niveau her, nicht von unten nach oben entwickelt. Das große Sprachensterben, Spektrum der Wissenschaft, November 2002. Weltweit sind tausende Sprachen vom Aussterben bedroht. Es werden weltweit 6.809 lebende Sprachen gezählt, von denen 417 als fast ausgestorben gelten. 52% der Weltbevölkerung sprechen eine von nur 20 Sprachen. 3.340 Sprachen werden von weniger als 1.000 Sprechern benutzt. Ein großes Sprachensterben. Das heißt, die Vielfalt, auch kulturelle Vielfalt der Menschen, geht hier rapide verloren. Eine sehr interessante Studie erschien in der Zeit, eine Immobilienstudie der Dresdner Bank.
Turmbau mit Folgen. Architekturrekorde ziehen Wirtschaftskrisen nach sich. Da hat einer die These aufgestellt und auch belegt, wenn ein Land ein besonders hohes Gebäude errichtete, hat es anschließend eine schwere Krise erlebt. Die USA stürzte nach dem Bau des berühmten Chrysler Building und des Empire State Building 1930 und 31 in die Weltwirtschaftskrise. Das World Trade Center und die Sears Tower entstand vor dem weltweiten Ölpreisschock und dem Sinkfluch der Wall Street, der Börse. Das ist geschrieben vor dem 11. September vorigen Jahres. Also auch da ist es noch in besonderer Weise eine Katastrophe geworden. Und jetzt frage ich Sie, wer weiß, wo zurzeit das höchste Gebäude der Welt von 500 Metern und mehr, ich weiß nicht genau die Höhe, gebaut wird? Na, wir sind nah dran. Wer hat es gesagt? In Taipei, in Taiwan. Ja, Sie sagten es, ne? Ja, danke. Turmbau in Taipei, da war jetzt kürzlich ein Bericht im ZDF. Taipei 101 heißt das Gebäude, es hat 101 Stockwerke. Das soll das höchste Gebäude der Welt werden. Es soll damit den Nationalcharakter und den Stolz der Inselchinesen gegenüber dem Festland demonstrieren. Sie wollen damit demonstrieren, wir sind was Besonderes und wir sind mehr. Es kommt der schnellste Aufzug der Welt hinein. Es ist auf Sumpf gebaut, auf Stelzen, in einer Stahlbetonkonstruktion. In Gundelfingen werden die Fenster dafür angefertigt. Wer weiß wo? Muss eine Firma sein, die bekannt ist, ne? Ja, die Fenster für diesen Bau. Der Bau besteht aus 8 Segmenten. Das ist eine Zauberzahl für die dortige Bevölkerung. Ich weiß nicht, was die 8 dort darstellt. Wenn wir zum Abschluss der Überlegungen heute nach dem Herkunft der heutigen Menschheit fragen, dann können wir wieder 2 verschiedene Brillen aufsetzen. Und auf jede Brille, die wir aufsetzen, können wir gleich ein dickes Fragezeichen auf die Fenster malen. Wenn wir die Evolutionstheorie, also die gängige Theorie uns vorstellen, das ist eine ältere Zeichnung, wie der Stammbau der Menschen skizziert wird, ne? Vom Homo sapiens hier, von Vorstufen des Menschenaffen über die verschiedenen Zweige und da kommt da oben der Homo sapiens, das sind wir also da oben in der rechten Ecke. Da hat jetzt kürzlich eine Ausstellung stattgefunden in, wo waren Sie? Oh, das steht hier drauf. In Mannheim. Im Mannheimer Reis-Engelhorn-Museum. Eine Ausstellung, die will demonstrieren, dass frühe Menschen und die Neandertaler durchaus friedlich miteinander gelebt haben. Also hier präsentiert ein Neandertaler-Mädchen einen etwas schüchternen Puella Sapiens, einem schüchternen Neandertaler-Jungen, ein Gastgeschenk. Ne? Da erfahren dann die Kinder, die nach Hause gehen von dieser Ausstellung, was bei den Neandertalern die Sahnetorte war. Sie können es erkennen, was sie da in der Hand hat? Eine Ratte. Ne? Die hält sie am Schwanz, bringt sie mit als Einführung. Da heißt es in einer Studie, der Mensch ist ein sonderbarer Affe. Er geht auf 2 Beinen, trägt dabei schwer an seinem großen Gehirn. Und wieso sich die Menschenlinie von den Primaten entwickelt hat, das bleibt noch ein Geheimnis. Und so wird dann auch skizziert, dass zum Beispiel hier der der Homo sapiens, der Ho, wie heißt er denn, der wo haben wir ihn? Der Australopithecus afarensis, der Australo. Das ist also eine Vorstufe des Menschen, wie er vom Künstler hier gezeichnet wird, wie er gesehen wird, muss natürlich sehr fliehendes Gesicht haben, sonst ist er nicht überzeugend. Und das ist der Versuch, eine Übergangsform zum Menschen zu skizzieren, als er noch ein kleines Gehirn hatte. Und die These ist jetzt dabei, dass das aufrechte Gehen Voraussetzung war für das Wachstum des Gehirns. Wissen Sie, wie das erklärt wird? Mit dem aufrechten Gang konnte er sich besser bewegen und zum Beispiel auch Tiere jagen. Vorher war er auf vegetarische Nahrung angewiesen, die er zum Beispiel auf den Bäumen sammeln musste. Da oben krabbelt noch einer in die Bäume, nicht? Das gehört zur Ergänzung. Bei der aufrechten Haltung kann er also Tiere jagen, hat mehr Eiweißnahrung zur Verfügung. Und das Gehirn braucht etwa 25% unserer Stoffwechselenergie, wenn es voll ausgebildet ist und arbeiten soll. Und das konnte jetzt mit mehr Eiweißnahrung, mit besserer Ernährung bei diesen Vormenschen auch der Fall sein. Und so konnte das Gehirn allmählich wachsen. Ist ganz einfach, ne? So kamen wir also dann auch, wollen wir froh sein, dass wir die Eiweißnahrung kennen. Ich möchte Ihnen noch zur Abrundung nur einfach als kleine Illustration zeigen, wie Künstler unterschiedlich versuchen, Vorstufen vor Menschen, und hier ist es der Cynianthropus, von einem gewissen Neve Parker gezeichnet, wie die Vorstellung eines solchen Künstlers ist, wie so ein Cynianthropus ausgesehen haben soll. Ein anderer hat, ein Morris Wilson, hat den Cynianthropus auch gemalt und kommt zu diesem Bild. Ein sympathischer Bursche, ne? Dem möchte man wirklich nicht im Dunkeln begegnen. Ja. Jetzt wollen wir uns doch dem Schluss zuwenden. Wenn wir die andere Brille aufsetzen, nämlich die Brille der Bibel, dann kommen wir zu folgender Aussage. Und der Herr hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er ja nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns. Die Bibel sagt uns, dass wir alle über zwei Bottlenecks, sagen wir schön im Deutschen, miteinander verwandt sind. Von Adam und Eva erstmal und über die Familie des Noah. Und da können wir schätzen, dass es etwa 250 Generationen nur sind. Wir sind also alle nahe miteinander verwandt. Und das geht sogar so weit, der Buschmann mit dem Eskimo und der Chinese mit dem Berliner und der Sauerländer mit dem Schwaben. Alle sind wir miteinander verwandt, ganz nahe, über wenige Generationen. Und da haben wir kein Recht, irgendeinen Menschen wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Sprache, wegen seines Auftretens oder Erscheinens geringer einzuschätzen, als wir selber sind. Wir haben einen großen Auftrag und eine wichtige Verpflichtung aus dieser Erkenntnis heraus, jeden Menschen zu achten, der uns begegnet. Naturwissenschaftlich fundierte Beweise für oder gegen eine der Weltsichten finden wir nicht. Es bleibt offen, wie alles entstanden ist. Es bleibt eine Glaubensentscheidung. Und ich möchte versuchen, es zu deuten aus einer Aussage von Pascal. Pascal drückt sich ja etwas sehr schwierig aus. Ich versuche es mal vorzulesen. Weil sich so viele Menschen Gottes Milde unwürdig gezeigt, wollte er sie das Gute entbehren lassen, das sie nicht wollten. Also wäre es nicht gerecht gewesen, wenn er in einer Weise erschienen wäre, die so völlig göttlich und so völlig fähig, alle Menschen zu überzeugen gewesen wäre. Aber es wäre auch nicht gerecht gewesen, wenn er so verborgen gekommen wäre, dass er von denen nicht hätte erkannt werden können, die ihn ernsthaft suchten. Ihnen wollte er sich vollkommen kenntlich machen und so, dass er für die, die ihn von ganzem Herzen suchen, unverschleiert erscheinen wollte und verborgen für die, die ihn von ganzem Herzen fliehen. Er milderte deswegen seine Erkennbarkeit derartig, dass er Zeichen seiner selbst gegeben hat, die sichtbar für die sind, die ihn suchen, und es nicht sind für die, die ihn nicht suchen. In ein paar Worten, Gott hat sich so offenbart, dass er erkennbar ist für die, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und dazu wollen wir doch gehören. Und dass er verschleiert ist und nicht zu finden und nicht zu erkennen für die, die ihn wirklich gar nicht finden wollen. Und das sind ja viele Menschen. Und das erklärt nach meiner Meinung auch, dass wir zum Beispiel eine Arche überzeugend gar nicht finden dürfen. Ich habe noch ein anderes Zitat von einem Bischof Fulton Sheen als zum Abschluss. Ein katholischer Bischof, der schreibt an die Modernen in einem Buch von Sachtow in Stuttgart. Diese Modernen sind so aufgeschlossen, das sind also jetzt die Modernisten der verschiedenen Denkrichtungen, sind so aufgeschlossen, dass sie niemals zu einem Schluss über etwas absolut Richtiges und Wahres kommen. Sie sind, was die Schrift lau nennt, das siebte Sendschreiben. Du bist lau, sagt Jesus. Ihr Modernen, die Beweise von der Gottheit Christi sind nie so überwältigend, dass sie eure Freiheit aufheben. Ist auch wieder das, ne? Sie genügen euch zu überzeugen, aber nicht euch zu zwingen. Christus will das Tor eurer Vernunft nicht einschlagen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, sagt er. Der Riegel ist auf eurer, nicht auf Gottes Seite. Ich meine, das ist klar und schön, hilfreich. Das könnte man jedem sagen. Du musst dein Herz aufmachen. Christus steht schon da und klopft an, aber will dich nicht zwingen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Allmächtiger Gott, so wie du uns dich offenbart hast, so beten wir dich an und versuchen dich zu erkennen und versuchen das auch weiterzugeben. Und dass du dich anderen verschlossen hast, das ist wohl dein Weg, aber auch dein Angebot, dass wir wirken sollen und dass die anderen die Augen aufmachen sollen, um dich dann doch zu finden. Denn du willst ja doch, dass alle gerettet werden. Herr Jesus, und so preisen wir dich und bitten dich um deine Erleuchtung, um dein Mitgehen. Lass uns jetzt auch gestärkt in den Nachmittag, in den Abend gehen. Und wenn wir jetzt noch Fragen behandeln, dann bitten wir dich um Weisheit, je nachdem, wie wir es jetzt zeitlich einteilen können. Wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass du uns durch dieses Wetter durchgetragen hast und bitten dich um deine mächtige, schirmende Hand, jetzt auch für die, unsere Lieben, die nicht hier sein können. Amen.